Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Auf den Tag genau vor 15 Jahren erklärte die UNESCO das Wattenmeer zum Weltnaturerbe. Dazu ein Gespräch mit Hans-Ulrich Rösner vom WWF. 3 Jahre nach den Flächenbränden bei Antalya in der Türkei mangelt es dort noch immer am Feuermanagement. Dänemark will eine Klimaabgabe für Landwirte einführen. Der Verein Deutscher Ingenieure, VDI, hat sich Gedanken darüber gemacht, wie das Stadtklima zukunftsfit werden kann. Und im Verbrauchertipp informieren wir über die steuerliche Soforthilfe für Hochwasseropfer. Weltnaturerbe Wattenmeer. Seit genau 15 Jahren hat das Wattenmeer diesen Status, erklärt von der UNESCO, der Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten Nationen. Dieser weltweit einzigartige Lebensraum zieht sich entlang der dänischen, deutschen und niederländischen Nordseeküste. Dr. Hans-Ulrich Rösner leitet das Wattenmeerbüro der Umweltschutzorganisation WWF in Husum. Warum ist der Tag heute auch einer zum Feiern? Das fragte ich ihn am Vormittag.
Weil vor 15 Jahren, das war im Grunde ja die Krönung des bis dahin ja auch schon erfolgreichen Schutzes des Wattenmeeres. Im Grunde wurde das Wattenmeer mit der höchsten internationalen Anerkennung, die man im Naturschutz bekommen kann, ausgezeichnet. Und das war schon auch ein großer Tag für all die, die sich über so viele Jahre eingesetzt hatten für das Wattenmeer.
Nun gibt es aber auch eine Reihe von Problemen. Energiegewinnung, Schiffsverkehr, Fischerei, Tourismus und die Klimakrise. Eine Reihe von Problemen hat sich in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 15 Jahren ja auch verschärft, obwohl das Wattenmeer seitdem zum Weltnaturerbe zählt. Welche Auswirkungen hat all das auf den Lebensraum?
Es ist im Grunde keine Schwarz-Weiß-Situation im Wattenmeer. Wir haben gewaltige Erfolge im Naturschutz erzielt. Auf der einen Seite, das Wattenmeer ist viel, viel besser geschützt, als das vor der Gründung der Nationalparke in den 80er Jahren der Fall war. Viele Salzwiesen sind in einem deutlich natürlicheren Zustand als damals. Die Jagd auf Wasservögel wurde beendet. Die Seehundbestände haben sich erholt. Die Kegelrobbe ist wieder neu zurückgekommen ins Wattenmeer. Verlorene Brutvögel sind zurückgekommen, wie Löffler, wie Seeadler. Die Herzmuschelfischerei konnte gestoppt werden in den Niederlanden weitgehend. Die Miesmuschelfischerei ist besser geregelt. Also so könnte ich weitermachen. Auf der anderen Seite gibt es auch gewaltige Bedrohungen für die Natur. Also das Weltnaturerbe ist ein starker Schild gegen Gefahren, aber die Bedrohungen, die Sie eben genannt hatten, die sind eben auch sehr groß. Und die allergrößte Gefahr letztendlich für das Wattenmeer ist ja die Klimakrise. Nicht nur die Temperaturerhöhung des Meerwassers und der Umwelt, sondern auch dadurch stark beschleunigter Anstieg des Meeresspiegels, der das Wattenmeer in seiner Substanz gefährden könnte in der Zukunft.
Wir haben sie aber nun, die Klimakrise. Wir brauchen auch Energie und wir wollen Strände, Flora und Fauna an der Nordseeküste genießen. Wie lässt sich das mit dem Schutz des Wattenmeers vereinbaren?
Es hängt letztlich von der Nutzung ab. Die Ölförderung im Wattenmeer, die lässt sich überhaupt nicht mit dem Naturschutz vereinbaren. Die Befahrung mit Schiffen und Booten und Wassersportfahrzeugen, da gibt es eine Regelung, die ist auch immerhin so, dass die Geschwindigkeit nach oben begrenzt ist und dass man nicht überall hin darf. Eine ganz starke Nutzung ist natürlich die durch den Tourismus, durch die Millionen von Menschen, die an der Nordseeküste ihren Urlaub verbringen wollen. Und das ist auch gut so. Wir sind an vielen Stellen mit der Tourismuswirtschaft im Gespräch, um das so naturverträglich, so nachhaltig wie möglich zu organisieren. Und die Tourismuswirtschaft sieht ihrerseits ja im Nationalpark, im Weltnaturerbe, auch in dem Schutz der Nordseeküste, des Wattenmeeres, auch für sich ja letztlich die Grundlage dafür, dass die Menschen eben auch dahin kommen wollen. Denn die Menschen in ihrem Urlaub an der Nordseeküste, die haben ja auch die Erwartung, die Anforderung, dass dieser Lebensraum geschützt wird. Und das kommt dem Schutz dann auch am Ende zugute.
Was wünschen Sie sich für das Wattenmeer in den kommenden 15 Jahren?
Wir müssen einen Weg finden, die Anforderungen, die durch den Ausbau vor allem der Windenergie an Land und auf See auf die Küste zukommen, so naturverträglich wie möglich organisiert wird. Es gibt ja sehr viele, sehr große Kabel, die von den Offshore-Windparks durch das Wattenmeer hindurchgebaut werden müssen. Und da kann man manches tun, damit das naturverträglicher abläuft. Wir müssen auf der anderen Seite wirklich den Abschied schaffen von den fossilen Energien. Eine Ölförderung mitten im Nationalpark, wie das in Schleswig-Holstein noch der Fall ist, die muss einfach beendet werden. Und neue Gasförderung wie in den Niederlanden oder nördlich von Borkum in Niedersachsen, die darf es einfach nicht geben. Das ist ein großer Wunsch. Und dass die Zusammenarbeit mit der Tourismuswirtschaft weiter so verläuft, so positiv verläuft, wie sich das in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat. Und vielleicht der allergrößte Wunsch ist, wir müssen Pilotprojekte auf den Weg bringen, mit denen wir feststellen, wie kann sich das Wattenmeer bestmöglich an den Klimawandel anpassen. Denn auch bei global gut funktionierendem Klimaschutz wird der Meeresspiegelanstieg immer noch eine ganze Weile so weitergehen, dass das Wattenmeer gefährdet ist. Also hier müssen wir Anpassungsmaßnahmen rechtzeitig auf den Weg bringen.
Heute vor 15 Jahren wurde das Wattenmeer zum Weltnaturerbe erklärt und ich sprach darüber mit Hans-Ulrich Rösner vom WWF. Vor 3 Jahren erlebte die Türkei die vorerst letzten schweren Waldbrände in der auch bei Urlaubern beliebten Provinz Antalya. Das Feuer zerstörte nicht nur Flora und Fauna, sondern raubte den Menschen in den betroffenen Dörfern auch ihre Existenzgrundlage. 90% des weltweit angebotenen Pinienhonigs stammen zum Beispiel aus der Türkei. Und bis sich Pinienwälder erholt haben, vergehen 30 bis 40 Jahre. Hinzu kommt, dass immer weniger Ziegenherde in die Wälder geschickt werden, um Gebüsch kurz zu halten. Gebüsch, das Wälder noch anfälliger für Brände macht. Was aus den damaligen Plänen zur Wiederaufforstung inzwischen geworden ist, schildert Tina Fuchs.
Soweit das Auge reicht, braune, kahle Berghänge hintereinander gestaffelt, nur in der Ferne wie ein Tupfer, ein kleines Dorf mit Moschee. Keine Bäume. Das tut weh, sagt Feueringenieur Halil Serilbaçak. So ein Waldbrand zerstört nicht nur die Bäume und Pflanzen, sondern alle Lebewesen. Da brennt einem das Herz, nicht nur der Wald.
Millionen
Bäume hat das Feuer vor 3 Jahren vernichtet. Halil weist auf die stufenweise angelegten Terrassen. An manchen Stellen sind erste grüne Flecken auszumachen, symmetrisch angeordnet, Teil der Wiederaufforstung. Er hält nicht viel davon, das nächste Feuer komme sowieso. Zudem, die türkische Kiefer sei an die Brände adaptiert, sie brauche die wiederkommenden Feuer sogar zur Verjüngung. Das Hinterland von Antalya ist wenig besiedelt und Feuer sind hier nichts Ungewöhnliches. Das von 2021 aber war auch für das Dorf Yayla Alan erschreckend, erzählt Ahmet Doğan. Von Manavgat hierher ins Dorf sind es 28 Kilometer. Über eine Strecke von 28 Kilometern alles nur noch pechschwarz. Unheimlich wird einem da bei diesem Anblick. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Hügel wieder angefangen haben, grün zu schimmern. Im Dorf wurden 20 Häuser zerstört, die Lorbeerbäume vernichtet, ihre Einkommensquelle. Die Behörden sind dafür aufgekommen. Feueringenieur Halil zeigt den Überwachungsturm, der während der Feuersaison rund um die Uhr besetzt ist. Alle 5 Kilometer gibt es ein Wasserreservoir für Löschfeuer. Es gibt auch genügend Ausrüstung, das sei nicht das Problem. Damals beim Jahrhundertbrand hätten sich aber zu viele eingemischt, sagt der heutige Pensionär. Im Fall eines Brandes gibt es die Einsatzleitung als zentrale Stelle, die alles koordiniert. Aber wenn dann Politiker kommen, Bürgermeister, Minister, Abgeordnete auftauchen, dann ist die Koordination hin. Lasst die Experten die Arbeit machen, sage ich da nur. Wir wollen nicht in der Zeitung sein oder im Fernsehen. Wir wollen unsere Arbeit machen und Brände löschen. Wald- und Brandexperte Aituro Bilgile von der Technischen Universität Trabzon sieht eine Fehlentwicklung beim Thema Prävention. Denn Waldbrände könne man vor allem im Vorfeld sinnvoll eindämmen, indem man ihnen das Brenngut entziehe.
You know, that was our mistake actually. Those fires
Dieser große Flächenbrand ist unsere Schuld, weil wir in den letzten 30 Jahren zu oft natürliche Feuer unterdrückt haben. Dadurch ist viel zu viel ausgetrocknetes, brennbares Totholz entstanden. Das konnten wir dann nicht mehr unter Kontrolle bringen. Und innerhalb von 10 Tagen brannten 150.000 Hektar Wald im ganzen Land. Das ist seine Botschaft. Nicht nur Feuerbekämpfung, sondern Feuermanagement. Was bedeutet, regelmäßig kontrollierte Brände auslösen, um die großen, unkontrollierbaren Flächenbrände zu verhindern. Feuerökologie nennt man das. Dafür, sagt der Professor, müsse man in der Türkei aber noch Überzeugungsarbeit leisten.
3 Jahre nach den verheerenden Waldbränden in der türkischen Region Antalya, das angekündigte Feuermanagement ist noch nicht sehr weit gediehen. Als nach eigenen Angaben erstes Land der Welt will Dänemark eine CO2-Abgabe in der Landwirtschaft einführen. Julia Weschenbach.
Schweinemast- und Milchbetriebe sollen ab 2030 eine Klimaabgabe auf die Emissionen durch ihre Tiere zahlen. Darauf hat sich die dänische Regierung mit Landwirtschafts- und Umweltverbänden geeinigt. So will Dänemark seine Treibhausgasemissionen um zunächst knapp 2 Millionen Tonnen CO2 verringern. Unter anderem will das Land so sein Ziel erreichen, die Ausstöße bis 2030 um 70% gegenüber 1990 zu reduzieren. Eine Expertenkommission hatte die Abgabe empfohlen. Umweltorganisationen kritisierten die Entscheidung allerdings, weil man sich auf die am wenigsten schmerzhafte Lösung für Landwirte geeinigt habe. Die müssen damit immer noch wesentlich weniger zahlen als etwa die Industrie. Effektiv fallen für die Landwirte ab 2030 16 Euro pro Tonne CO2 an. Ab 2035 beläuft sich der Betrag auf 40 Euro. Laut Branchenverband können Landwirte die Abgabe außerdem ganz umgehen, wenn sie klimafreundliche Lösungen nutzen. Das Vorhaben muss noch durch das dänische Parlament. Die Zustimmung dort gilt aber als sicher.
Dänemark plant eine Klimaabgabe für Landwirte. Sumpfrohrsänger, Wachtel und Turteltaube sind nun auch aus ihren Überwinterungsgebieten zurückgekehrt. Der Sommer ist da und alle Zugvögel auch. Manche fliegen auch gar nicht mehr weit weg, seit es bei uns den Winter über vergleichsweise warm bleibt. Und andere haben sich erst gar nicht auf die Reise gemacht. Dass der Klimawandel sich deutlich auf das Zugverhalten von Vögeln auswirkt, zeigt eine neue Studie der Universität Kassel. Sie wertet Daten aus den vergangenen 180 Jahren aus mit einem eindeutigen Trend. Zugvögel kehren immer früher zurück. Stefan Hübner stellt die Untersuchung vor.
Sind ab Ende Mai die Sumpfrohrsänger wieder da, dann ist der Frühjahrszug der Vögel zu Ende. Zumindest war das vor 180 Jahren so, denn mittlerweile kommen die kleinen braunen Singvögel im Durchschnitt 10 Tage früher zurück. Und nicht nur sie.
Fast alle Arten kommen früher. Und es gibt Arten, da ist diese Veränderung, das sind nur einige wenige Tage, wie zum Beispiel beim Baumpieper. Und dann gibt es auch wieder andere Arten, wie die Schwalben, die ja bis zu 4 Wochen früher bei uns erscheinen. Also je nach Art gibt es da unterschiedliche Anpassungen.
Fabian Hirschauer lehrt Vogelkunde an der Uni Kassel. Bis ins Jahr 1842 hat er zurückgeblickt, um herauszufinden, wann die Vögel im Frühjahr in den Raum Kassel zurückkehren. Unterstützt wurde er dabei von seinem Kollegen Nils Stanig.
Die Datenbasis für unsere Studie sind Aufzeichnungen, die durch den Verein für Naturkunde zu Kassel Mitte des 19. Jahrhunderts aufgenommen wurden. Das sind über 20 Jahre in einem Zeitraum, wo eigentlich jedes Jahr über 60 Vogelarten notiert wurden.
Die Entdeckung dieser Daten war ein Zufallsfund während einer ganz anderen Recherche. Nils Stanig und Fabian Hirschauer nutzten jedoch die Gunst der Stunde. Sie verglichen diesen vermutlich frühesten und umfangreichsten Datensatz zum Vogelzug in Mitteldeutschland mit Daten von heute. Genauer mit Daten zur Rückkehr der Zugvögel zwischen 2002 und 2022.
Im Vergleich zu anderen Studien konnten wir nochmal eine noch stärkere Verfrühung von Ankunftszeiten feststellen, die man erst über so einen langen Zeitraum betrachten kann. Diesen Bruch sozusagen hätte man nicht feststellen können, würde man nicht weiter zurückschauen als nur 50 oder 60 Jahre.
Genau das hatte bislang noch niemand gemacht. Zwar mag es speziell in diesem Jahr zu keiner besonders frühen Rückkehr der Zugvögel gekommen sein, wie die Deutsche Wildtierstiftung feststellt, aber der Trend ist da und ausgeprägter als bislang gedacht. Zu den auslösenden Faktoren sagt Fabian Hirschauer.
Wir haben ja in unserer Studie auch nicht nur unsere Daten betrachtet, sondern eben auch andere Publikationen zu diesem Thema ausgewertet. Und diese Gesamtbetrachtung dieser Studien, die zeigt dann doch ein recht klares Bild, dass der Klimawandel einer der deutlichsten Faktoren ist.
An ihn passen sich am besten die Vogelarten an, die nur kurze oder mittlere Strecken ziehen. Sie kehren noch mal früher aus der Überwinterung zurück als Langstreckenzieher. Bei diesen ist das Zugverhalten viel stärker genetisch festgelegt.
Also wir konnten feststellen, dass diese Auswertung und Aufarbeitung von diesen alten Datenschätzen einen sehr großen Erkenntnisgewinn birgt für uns. Und es lohnt sich, auf die Suche zu gehen nach solchen Daten und diese ja im Grunde wiederzubeleben.
Und damit wird die Kasseler Studie zum Vogelzug auch zu einem Vorbild für andere Zweige der Wissenschaft. Wenn das der Sumpfrohrsänger wüsste.
Stefan Hübner über eine neue Studie der Universität Kassel zum Vogelzug. Wer in der Stadt lebt, der spürt es an warmen Tagen besonders. Gebäude, Straßen, Parkplätze, versiegelte Flächen speichern tagsüber Wärme und geben sie nachts an die Umgebung ab. Wochen ohne einen Tropfen Regen oder in kurzer Zeit viel zu viel davon. Extreme Wetterereignisse häufen sich. Heute Vormittag hat sich der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, mit der Frage befasst, wie Städte und Kommunen mit Kaltluft versorgt werden können. Felicitas Böselager hat die Online-Pressekonferenz verfolgt. Der VDI spricht ja vom Werkzeugkasten für ein robustes Stadtklima als Antwort auf die Herausforderung durch die Klimaerwärmung. Was steckt denn drin in diesem Werkzeugkasten?
Da geht es zum Beispiel darum, Frischluftschneisen zu erhalten oder zu schaffen oder um Ventilationsbahnen, weil durch solche Schneisen die Kaltluft in die Stadt einströmen kann, die die Stadt dann durchlüftet und kühlt. Eine Rolle spielt aber auch, das ist keine Überraschung, das Grün in den Städten. Da ist eine Möglichkeit, die Grünflächen im urbanen Raum besser zu vernetzen, beispielsweise durch Alleen. Dann verdunstet mehr durch diese Grünflächen und dadurch wird es dann weniger heiß und ein bisschen kühler. Aber auch die lokale Begrünung ist eine Option, also an Fassaden oder auf Dächern. Dann wird es auch in den Gebäuden selbst kühler. Und wichtig sei es aber auch, die Flächen zu entsiegeln. Entsiegelte Parkplätze oder entsiegelte Nebenstraßen, die können dabei helfen, dass beispielsweise Starkregen besser versickert. Und gegen die Hitze hilft außerdem ein sogenanntes Verschattungssystem. Dann gibt es insgesamt weniger Sonneneinstrahlung und so wird es auch kühler.
Das Stichwort Kaltluft spielt ja eine wesentliche Rolle. Können Sie mal genauer erklären, was damit gemeint ist?
Ja, dafür weite ich noch einmal kurz den Blick. Sie haben das ja auch in der Anmoderation schon gesagt. Durch die globale Erwärmung wird es längere und intensivere Hitzeperioden geben. Und die werden sich vor allem auf die Städte auswirken, weil die dicht bebaut sind und deshalb die Wärme dort schlechter abtransportiert werden kann. Und die Versiegelung dieser Bauten, aber auch die Versiegelung der Flächen sorgt gleichzeitig dazu, dass die Wärme länger gespeichert wird. Das heißt, die Abkühlung, die für uns vor allen Dingen in den Nächten so wichtig ist, kommt nur mit Verzögerung oder kaum. Und das ist eben dann besonders ein Problem, wenn wir ruhen. Und da kommt dann die Kaltluft ins Spiel. Die ist ein gutes Mittel, um diese Überhitzung zu reduzieren. Die Kaltluft entsteht nachts in einer ganz bestimmten Wetterlage in der Umgebung der Stadt. Dort, wo Wiesen sind, Sand, Lehm oder Torfböden, da entsteht diese kältere Luft, weil natürliche Böden die Wärme nicht so lange speichern wie die versiegelten in den Städten. Und diese Kaltluft muss dann in die Städte kommen. Ein Problem ist allerdings, dass diese ausgeprägten Hitzeperioden auch insgesamt die Entwicklung der Kaltluft abschwächen wird.
Städte und Kommunen, die haben ja ganz verschiedene Ausgangsbedingungen, was die Größe angeht, die geografische Lage und auch die Bevölkerungsdichte zum Beispiel. Der VDI möchte Standards dazu formulieren. Was haben Sie dazu erfahren?
Ja, genau. Die grundlegende Frage dahinter ist, wie kommt die Kaltluft in die Stadt? Und das ist abhängig davon, das haben Sie auch schon gerade angedeutet, von der Topografie vor allem. Also wenn wir uns zum Beispiel Städte in Tallage anschauen, wie Stuttgart, Dresden oder Kassel, da kann die Kaltluft dann durch die Schwerkraft aus der Umgebung alleine in die Städte absinken. Aber da kommt es dann darauf an, dass die Ränder der Siedlungen so gestaltet sein müssen, dass die Kaltluft dann auch in die Stadt einströmen kann. Also da muss es dann Schneisen geben, die das ermöglichen. Das muss man sich dann vor Ort genau anschauen. Wenn die Städte sich in einer Ebene befinden, wie zum Beispiel Berlin, Leipzig oder Hannover, da geht es dann um sogenannte Flurwinde. Diese Flurwinde entstehen in der Umgebung der Städte und die können auch die Kaltluft transportieren, brauchen aber auch die Möglichkeit, in die Städte zu kommen. Und da müssen die Ränder dann locker bebaut sein, damit die Winde reinkommen. Und diese Schneisen und lockeren Ränder, die müssen Stadtplanerinnen und Stadtplaner für die jeweiligen Städte einfach mitdenken, wenn sie Kaltluft in die Stadt bringen wollen.
Kaltluft für Städte und Kommunen. Der VDI hat Standards dazu vorgeschlagen. Dankeschön an Felicitas Böselager nach Düsseldorf. Wenn sich eigentlich friedlich dahin plätschernde Bäche plötzlich in reißende Ströme verwandeln und die Wassermassen Keller, Wohnungen und Gewerberäume überschwemmen, dann entstehen oft beträchtliche Schäden. Die Versicherung zahlt allerdings in vielen Fällen nur wenig oder überhaupt nicht. Da ist es gut zu wissen, dass Hilfe von eher unerwarteter Seite möglich ist, vom Finanzamt nämlich. Wer erhebliche Hochwasserschäden nachweist, der kann eine Senkung seiner Steuerlast beantragen. Wie das funktioniert, erläutert Thomas Wagner im Verbrauchertipp.
Das Auto war Wasserschaden, die Waschmaschine ist kaputt, die Fliesen hat es alle hochgehoben und dann kam es von oben noch rein.
Meckenbeuren, Bodenseekreis, das Eigenheim von Adelinde Resch hat einiges abbekommen. Vor ein paar Wochen, als die Schüssen, ein ansonsten friedlich daherplätschendes Flüsschen, plötzlich über die Ufer trat. Grundstück, Garagen, Keller, alles stand unter Wasser. Der Schaden beträchtlich.
Also ich denke mal, es beziffert sich ungefähr auf 15.000 Euro.
Wie viel davon die Versicherung übernehmen wird, noch laufen die Berechnungen und Schätzungen. Allerdings auch das Finanzamt kann helfen durch eine zeitnah wirksame Steuersenkung.
Also diese Möglichkeit der steuerlichen Soforthilfe gibt es auf jeden Fall in Baden-Württemberg und in Bayern. Aber auch das Saarland hat einen entsprechenden Erlass bereits im Mai gehabt, sodass es dort auch geht.
Und damit, erklärt Jörg Leine vom Portal Finanztipp, haben die Finanzverwaltungen jener drei Bundesländer, in denen in jüngster Zeit gravierende Hochwasserschäden aufgetreten sind, Geschädigten die Möglichkeit eingeräumt, zeitnah ihre monatliche Steuerlast zu senken. Erster Schritt, Betroffene müssen abklären, welche Schäden die Versicherung übernimmt und welche nicht.
Und wenn das geklärt ist, was die abdeckt, dann sollte man gucken, was bleibt noch übrig.
Die Schäden müssen allerdings gut dokumentiert sein, mit Beschreibungen, Angaben über den Wiederbeschaffungswert und mit möglichst vielen aussagefähigen Fotos. Dann können Betroffene bei ihrem Finanzamt einen sogenannten Antrag auf Lohnsteuerermäßigung stellen und dabei auf die dokumentierten Schäden Bezug nehmen.
Das geht entweder über eine Steuersoftware, die haben sowas in der Regel eingebaut, oder über Elster, da geht es auch. Papierformulare sind auch möglich. Also da muss man halt angeben in diesem Formular vor allen Dingen, wie hoch schätze ich die Schäden ein, die die Versicherung nicht übernimmt. Das ist eine grobe Schätzung. Also wie viel werde ich ausgeben müssen für das Sofa, das Bücherregal oder die Sachen, die alle nicht mehr zu gebrauchen sind. Und diesen Wert gibt man bei den sogenannten außergewöhnlichen Belastungen dort an.
Die Schätzungen sollten allerdings, so Finanztipp-Experte Jörg Leine, auch im eigenen Interesse realistisch vorgenommen werden. Denn im darauffolgenden Jahr müssen die Schäden im Rahmen einer Steuererklärung mit Belegen dokumentiert werden. Wurden die Schäden anfänglich zu hoch geschätzt, drohen Nachzahlungen. Zunächst kann aber die monatliche Steuerbelastung bei Hochwassergeschädigten auf diesem Weg spürbar gesenkt werden. Beispiel: Der Schaden, der nicht durch die Versicherung abgedeckt wird, liegt bei 9.000 Euro.
Also mit dieser Maßgabe und vor allen Dingen, wenn man das jetzt sofort macht, dann hätte man sogar ab Juli jeden Monat ein bisschen mehr als 400 Euro netto auf dem Konto.
Durch die beantragte Senkung der Lohnsteuer. Für Selbstständige, die statt der Lohnsteuer Einkommensteuervorauszahlungen leisten, gibt es laut Finanztipp eine ähnliche Möglichkeit. In diesem Fall reicht ein formloser Antrag nach entsprechender Absprache mit dem Finanzamtssachbearbeiter aus. Eine Einschränkung gibt es allerdings, die sogenannte zumutbare Belastung. Die zieht das Finanzamt von der geschätzten Schadenssumme ab. Sie richtet sich nach der Einkommenshöhe und Zahl der Kinder und liegt in der Regel zwischen 1% und 7% des Monatseinkommens.
Das war Thomas Wagner mit dem Verbrauchertipp. Zum Schluss noch eine Meldung. 5 deutsche Umweltverbände werden gemeinsam mit Klägern aus allen Teilen der Gesellschaft insgesamt 3 neue Verfassungsbeschwerden gegen die unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung sowie insbesondere die Entkernung des Klimaschutzgesetzes erheben. Dies kündigten die Verbände für den Fall an, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gesetzesänderung unterschreiben sollte. Bereits 2021 hatten einige der Kläger in einem wegweisenden Urteil erreicht, dass das Bundesverfassungsgericht dem Recht auf Klimaschutz Verfassungsrang einräumt. Soweit Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen angenehmen Tag.